Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Rückblick auf das Geschehen im Profi-Peloton bei Frauen und bei den Männern. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite der Mann, der ganz bestimmt nicht in seine Flasche pinkelt. Hallo Bent.
Hallo, das finde ich mutig, dass du das jetzt so unterstellst. Ist ein Glückstreffer, würde ich mal sagen. Das hätte natürlich auch ganz anders ausgehen können. Aber ja, ich möchte das jetzt nur noch einmal klarstellen. Ich pinkle nicht in Flaschen. Ich habe das noch nicht gemacht. Auch nach dieser Woche habe ich es mir nicht vorgenommen.
Gut, dann haben wir das heißeste Thema des Profiradsports schon einmal abgefrühstückt und kommen jetzt zur Nebensache. Denn auch in dieser Woche werden wir euch natürlich noch einmal durch die vergangene Woche beim Giro d'Italia mitnehmen. Wir hatten sechs Etappen in dieser Woche. Dann gab es noch die Vuelta a Burgos Feminina, wo wir kurz mal raufblicken, den Classic Dunkirk und die 4 Tage von Dünkirchen, die selbstverständlich 5 Tage lang sind. Dazu noch ein paar kleinere Rennen, wo ich euch natürlich auch den Überblick über die Siegerinnen und Sieger gebe. Aber wir starten rein mit dem Einzelzeitfahren, was auf der 10. Etappe stattfand. 43 Kilometer, also ein richtig langes Brett. Und es wurde klar, der Ruhetag bei Red Bull Bora Hansgrohe, der war noch geprägt von den Magenproblemen, von denen wir ja schon Ende der ersten Woche so ein bisschen gehört hatten. Und dann war es Filippo Ganna, der früh eine Duftmarke setzte, fast 55 km/h im Durchschnitt über diese Distanz von 43 Kilometern. Das war, soweit ich das mitbekommen habe, der schnellste Grand Tour-Zeitfahren von über 40 Kilometern, die es seit, weiß ich nicht, 2002 oder sowas gab. Ben, du sitzt ja regelmäßig auf dem Fahrrad, würdest du sagen, das war eine beeindruckende Leistung?
Ja, ich habe diese Woche ein paar Mal so ein bisschen angetestet, auch nur annähernd an die 50 dran zu kommen. Unvorstellbar, das über so eine Distanz zu halten. Filippo Ganna natürlich zu Recht da auch der Mann dafür. Völlig im Soll geblieben quasi für das, was man so an Erwartungen an ihn stellt. Nichtsdestotrotz unfassbare Leistung, das so lange zu halten. Unfassbar auch, wen er da alles und wie viele er da vor allem unterwegs dann eingesammelt hat auf seiner Tour.
Ja, gab ja den einen oder anderen, der so ein bisschen geunkt hat. Naja, aber mit Windschatten ist das natürlich auch einfacher. Aber ich glaube, unterm Strich, wenn du die Konkurrenz mit, da können wir ja schon mal vorwegnehmen, seinem Teamkollege Timon Arensmann wurde Zweiter mit 1:54 Rückstand. Also selten ist jemand so in einer eigenen Liga ein Zeitfahren gefahren wie Filippo Ganna. Dann wird es wahrscheinlich nicht am Windschatten gelegen haben, sondern da wird er schon recht gut in die Pedale getreten haben. Auch wenn das natürlich vielleicht ein bisschen unglücklich gelöst war, wenn man berücksichtigt, dass es ja da auch durchaus um Sekunden gehen kann in der Gesamtwertung, ist das natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, am Ende hinten raus zwischen den GC-Fahrern lief es ganz gut. Hervorheben möchte ich noch Max Walscheid, der ein gutes Zeitfahren gefahren ist, am Ende Sechster wurde. Und wir haben schon angesprochen, Timon Arensmann 1:54. Er hat erzählt, er hat im Winter nochmal was an seiner Zeitfahrposition geändert. Das ist schon echt ein Faustpfand, wenn man als Rundfahrer noch so ein starkes Zeitfahren hat. Es waren jetzt keine riesigen weiteren Spezialisten außer Ganna am Start, aber auch Timon Arensmann hat hier sich in Richtung zweiter Woche doch nochmal gut in Stellung gebracht. Felix Galder unter anderem in der Gesamtwertung überholt.
Ja, definitiv. Ist ja auch so ein bisschen das, was du immer prophezeit hast, dass er da zum Ende raus nochmal ganz gut sein kann. Ja, und definitiv. Also hat da auf jeden Fall das Soll erfüllt, würde ich mal sagen, fürs Zeitfahren. Von anderen hatten wir da ja zum Beispiel deutlich mehr erwartet, würde ich sagen.
Dann der nächste, den wir auf der Liste haben, ist Derek G., der hat da auch ein paar Plätze gut gemacht. In der Gesamtwertung gilt ja auch als guter Zeitfahrer unter den Rundfahrern, konnte sich da an einem Tag von 14 auf 8 verbessern. Dann eine kleine Überraschung, Ben O'Connor. Und dann sehen wir Jonas Vingegaard mit 3 Minuten Rückstand. Vielleicht das meistdiskutierte Zeitfahren, was wir so gesehen haben. Denn er war nur 5 Sekunden schneller als Mike Storer, der jetzt auch nicht als die absolute Aerogranate bekannt ist. Aber Jonas Vingegaard, 3 Minuten. Er ist natürlich nicht so ein starker Zeitfahrer, wie es ein Remco Evenepoel, ein Tadej Pogacar oder andere Rundfahrer sind. Trotzdem ist er hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Also über 1 Minute auf Arensmann zu verlieren, das ist doch schon ordentlich. Würdest du sagen, das war im Rahmen? Würdest du sagen, es war ein enttäuschendes Zeitfahren? Da haben sich ja die Gelehrten so ein bisschen gestritten nach dem Zeitfahren am Dienstag.
Ja, es ist, glaube ich, schon auch, dass da so ein paar Dinge aufeinandertreffen. Ne? Es ist einerseits spielt natürlich rein, dass er da am Blockhaus schon nicht die Erwartungen von vielen erfüllt hatte und gleichzeitig dann aber auch wieder viele irgendwie prophezeit hatten, dass er da Unerwartetes irgendwie leisten muss im Zeitfahren. Ich weiß, als Filippo Ganna da gefahren ist, wurde im Kommentar irgendwie diskutiert, hat Jonas Vingegaard das perfekte Setup, um auch 55 km/h als Schnitt zu fahren? Müssen wir jetzt erwarten, dass Jonas Vingegaard hier um den Sieg fährt? Wo ich denke, einerseits, klar, wahrscheinlich ist er mit diesem Rückstand hinter seinen Möglichkeiten geblieben. Andererseits zu sagen, jo, auf einer wirklich tellerflachen Etappe, da kann der über 42 Kilometer mit Filippo Ganna mithalten. Vielleicht auch so ein bisschen Überschätzung von, was eigentlich realistisch möglich ist. Von daher, ja, sicherlich wäre da mehr drin gewesen. Ich glaube, so der Rieseneinbruch, wie einige das jetzt beschrieben haben, ist es wahrscheinlich gar nicht gewesen.
Nee, ich glaube auch, also vielleicht wäre er so in der Region von O'Connor noch so 20 Sekunden schneller. Ich glaube, das wäre vielleicht durchaus möglich gewesen. Auf der anderen Seite, er befindet sich im Formaufbau in Richtung Tour de France. Das ist das große Ziel. Und er versucht jetzt natürlich so energiesparend wie möglich diesen Giro d'Italia zu bestreiten. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das sich auch im Pacing-Plan wiedergefunden hat. Dass da die Sportwissenschaftler bei Wismar gesagt haben, jo, wir wollen ungefähr diese Zeit erreichen. Dafür müssen wir diese Watt treten. Und dann ist das vielleicht sogar ein bisschen unter dem, was er zu leisten imstande ist. Dafür haben wir vielleicht 0,03% gespart in Richtung Tour de France und vielleicht ist es einfach das. Dahinter Giulio Pellizzari 3,18 Rückstand auf Ganna, Hindley 3,31. Ich würde sagen, auch in Anbetracht der Berichte über die Magenprobleme der beiden war das durchaus im Rahmen, hat Schadensbegrenzung bedeutet. Und dann kam Felix Gall, der hat 4,21 auf Filippo Ganna verloren, damit auch fast 2,5 Minuten auf Timon Arensmann in diesem Zeitfahren, 1,5 Minuten ungefähr auf Jonas Vingegaard. Er fuhr aus Bequemlichkeit ohne ein Visier. Das ist ja erstmal eine interessante Entscheidung bei so einer aerodynamischen Disziplin. Ich kann es an sich nachvollziehen, aber wirkt es auf dich nicht so ein bisschen leichtsinnig, um es mal freundlich auszudrücken, wenn er schon weiß, dass das nicht seine Disziplin ist, dann da nicht zu versuchen, jedes Prozent rauszuquetschen, sondern dann einfach zu sagen, ich fahre mit einem Aero-Helm, nehme diesem aber die Aerodynamik, indem ich das Visier weglasse.
Ja, es hat bei mir auf jeden Fall auch ein großes Fragezeichen hinterlassen, weil gerade dieser Helm, den Decathlon da fahren, hat ja ein Riesenvisier und wenn du das nicht hast, für mich wirkt das, als hätte er da so eine Riesenschaufel nach vorne aufgemacht, die wie so eine Luftbremse quasi dann wirkt. Von daher, ja, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, gerade Decathlon und viele dieser großen Teams investieren ja Unsummen in nicht nur das Equipment, sondern auch die Fahrer und das Bikefitting. Warum hat da nicht jemand interveniert? Ist das tatsächlich einfach Teil des Plans gewesen? Ist das das effizienteste Setup für Felix Gall? Warum auch immer? Gerade mit dem, was wir vorher besprochen hatten, dass das Zeitfahren ja wirklich einfach nicht seine Stärke ist und dass, ja, selbst mit dem besten Bikefitting der Welt er immer so ein bisschen komisch aussieht auf dem Rad, ist das natürlich dann auch eine Entscheidung, das Visier wegzulassen.
Ja, die war es tatsächlich am Ende 4,21, wie gesagt, verlor damit erstmal Platz 2 in der Gesamtwertung an, ich habe es angesprochen, Timon Arensmann oder Platz 3 dann in dem Fall, weil ja Afonso Eulalio noch sich an Pink geklammert hat, der hat es tatsächlich geschafft, fast 5 Minuten Rückstand sich einzufahren in diesem Zeitfahren, also auch absolut kein begnadeter Zeitfahrer, am Ende trotzdem im pinken Trikot geblieben, also ein spannendes Zeitfahren, was so ein bisschen unterstrichen hat, dass der Kampf da ganz vorne recht eng werden würde und dass Jonas Vingegaard vielleicht einfach nicht so übermenschlich ist, wie andere das vielleicht sind, auch beim Giro schon gewesen sind in den letzten Jahren. Dann haben wir Etappe 11, ein langer Kampf um die Ausreißergruppe. Enric Mas sollte einer der Hauptprotagonisten dieses Rennens werden, Lennart van Eedvelt auch. Der ist allerdings gestürzt hinten raus und musste das Rennen aufgeben. Also Lotto Intermarché tatsächlich nicht vom Glück gesegnet, sage ich mal. Und vorne ergibt sich dann eine Gruppe, die immer kleiner wird. 10 Fahrer noch vorne. Mas, Harper, Sanna, Bagil, Beiß, Crescioli, Narváez, Garone, Ulissi und eben Lennart van Eetfeldt. Aus dieser Gruppe stürzen dann eben Zana, Lennart van Eetfeldt und Christian Scaroni und vorne lösen sich dann gleichzeitig später Vlasov, Narváez und Stuyven. Hinten fährt Ineos und ja, es kommt immer wieder so zu Hase-und-Igel-Situation, möchte ich mal sagen, denn immer wieder setzen sich Fahrer ab und trotzdem kommen dann Fahrer wieder zurück und es gibt viele Attacken und dann sind es irgendwann Mass und Narváez vorne, die den Etappensieg unter sich ausmachen. Mas versucht da, Narváez zu überraschen, aber Narváez macht das ganz souverän, holt seinen dritten Etappensieg. Diego Ulissi wird noch Dritter, Enric Mas war wie gesagt Zweiter. Und die Favoriten, die haben geschlossen, sich auf den Waffenstillstand geeinigt. 3:24 hinter der Spitze kommen die ins Ziel. Eulalio, einen weiteren Tag in Pink. Ja, Jonathan Narváez, mittlerweile dritter Etappensieg. Ich habe dir, glaube ich, die Statistik geschickt. Nach 11 Etappen, 4 UAE-Etappensiege. Wir hatten noch so ein bisschen nach den ersten drei Etappen und den vielen Stürzen darüber spekuliert, ja, wie wird sich UAE jetzt hier fangen? Ja, wie schwer ist das für ein Team, mit so einem Verlust umzugehen? Gar nicht mal so schwer, würde ich sagen. Wie beeindruckt bist du von Jonathan Narváez und UAE?
Ja, der scheint echt gar nicht klein zu kriegen. Insgesamt als Team eine sehr, sehr starke Performance, seitdem sie da, ja, ich sag mal so, von dem GC-Kampf so ein bisschen losgelöst sind, ne? Also das ist schon, ich glaube, wir haben es letzte Woche schon mal angesprochen, ne? Die sind natürlich alle individuell stark, aber trotzdem musst du es natürlich schaffen, Tag um Tag dann auch in der Gruppe zu sein oder dann am Ende immer am zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein und dann auch die Beine zu haben, das tatsächlich umzusetzen. Also gerade Jonathan Narváez, unfassbar stark, wie der Tag um Tag da wieder seine Form beweist.
Absolut, also der ist wirklich nicht klein zu kriegen, definitiv einer der großen Gewinner, kann man jetzt schon sagen. Dieses Giro d'Italia hatte ja bisher nicht die einfachste Saison mit dem Sturz, ich glaube schon in Australien und den hat man dann gar nicht mehr gesehen bis zum Giro d'Italia und jetzt gewinnt er hier drei Etappen. Die 12. Etappe, die hat das auch wieder in sich. Zunächst erstmal Filippo Sanna und Lennart van Eetfeldt, die nicht starten konnten. Beide eben Opfer dieses Sturzes. Der Etappe davor, es stand diesmal recht schnell eine Gruppe. 5 Fahrer waren da vorne und Soudal und die Rockets fuhren nach. Vor allem die Rockets, wieder so ein bisschen überraschend, denn es war so eine Sprint-Etappe mit 2 längeren Anstiegen. Jetzt also nicht unbedingt das Terrain von Dylan Groenewegen. Außerdem die ganze Zeit die Gruppe nur so bei einer Minute gehalten. Es passiert auch, was passieren muss. Irgendwann wird es ein bisschen schwieriger. Die Lücke ist zu klein. Es sind auf einmal 18 Fahrer vorne, unter anderem auch 2 Fahrer von den Rockets. Dann beruhigt sich alles wieder und wir haben dann auf einmal 6 Ausreißer vorne. Und dann passiert am Berg, was schon mal passierte, nämlich Movistar setzt sich vorne an die Spitze des Feldes und paced, was das Zeug hält und wird die meisten Sprinter los. Am Ende sind noch Ben Turner, Common Strong und Mardis Mikkels vorne dabei, neben Orluis Aular. Erstmal Bent, die Frage, hast du so ganz dir einen Reim daraus machen können, was der Plan von den Rockets war? Ich habe das Video danach auch geguckt und es ist mir weiterhin nicht ganz klar.
Dann werde ich dich da wahrscheinlich auch nicht großartig erhellen können. Nee, also im Zweifel ist es versuchen einfach jede Chance beim Schopfe zu packen, zu sagen, gut, wenn Dylan Groenewegen jetzt heute vielleicht nicht der Mann ist, vielleicht kann es ja jemand anders sein, aber ja, so wirklich schlau wird man nicht draus.
Ja, Movistar, wie gesagt, die ganzen Sprinter abgehangen. Es gab dann zwar eine größere Verfolgergruppe mit gleich 3 größeren Namen drin, Milan Magnier und Caspar van Uden. Man hätte meinen können, vielleicht kommt diese Gruppe nochmal zurück, denn sie hatte an der Kuppe des langen Anstiegs nur, weiß ich nicht, so eine Minute, vielleicht anderthalb Rückstand aufs Feld, aber das wurde nichts. Und dann gab es im Finale nochmal so ein paar kleinere Wellen. Giulio Ciccone versucht es da, Igor Arrieta sofort am Rad und dann kontrolliert Wismar, aber hauptsächlich, um da ihren Leader in Position zu halten für das Finale. Aber scheinbar hatten sich die Sprinterteams der verbleibenden schnellen Männer, also NSN, IF und auch Movistar, darauf verlassen, dass Wismar jetzt einfach das Rennen kontrolliert und dann können sie ganz entspannt sprinten. Falsch gedacht, 3,2 Kilometer vor dem Ziel Alex Segard mit einem absoluten Flyer, mit einer richtig schönen Attacke und zieht davon. Und wer Alex Segard in den ersten Monaten dieser Saison verfolgt hat, der weiß, das ist gar keine gute Idee. Es wird lang gezögert, zögert, irgendwann gibt es ein paar Konterattacken, aber Wismar fährt wirklich einfach nur das, was sie wollen, aber sie haben natürlich kein Interesse, Segard zurückzuholen. Am Ende übernehmen dann Tudor und auch Uno X, sie kommen aber nicht mehr ran. Alex Segard gewinnt diese Etappe und Ben, man kann sagen, Alex Segard in Sørensen Andersen 2020 Manier hat er da gewonnen und ist ja jetzt schon eine der Entdeckungen dieser Saison. Das war richtig, richtig stark da im Finale von ihm.
Ja, das war souverän, das war richtig abgezockt, wie er da die Kurve abgewartet hat, um an Wismar vorne vorbeizuziehen. Ja, und natürlich einerseits irgendwie verwunderlich, dass da so gar nicht reagiert wird. Andererseits, da sind natürlich 7 Mann von Wismar vorneweg, die ordentlich Tempo machen. Ich glaube, bis man da checkt, weiter hinten als Teil eines Sprinterteams, dass die überhaupt jetzt nicht da drauf eingehen. Ist schon so viel Zeit vergangen, ne? Da ist dann schon, dass man ordentlich ackern muss, um da überhaupt wieder Boden zu gewinnen. Also das hat er schon auch einfach unfassbar schlau gemacht, genau den richtigen Ort gewählt und dann ja alles gegeben und durchgezogen. Das war schon echt ein unfassbar starker Sieg. Für mich war so ein bisschen das Ding, das hatte ich natürlich so nicht kommen sehen, aber als Movistar es da am Berg so schwer gemacht hat, dachte ich mir schon, na, wird das jetzt wieder so ein Ding? Movistar würfelt hier langsam alle Sprinter raus und am Ende kriegen sie als Belohnung nichts?
Ja, es wirkt ein bisschen so. Also ich muss auch sagen, dass das sieht schon ein bisschen oll aus. Also ich fand jetzt beim ersten Mal haben sie sich vielleicht ein bisschen weniger vorzuwerfen als jetzt, aber das war schon sehr enttäuschend, dass da jetzt nichts raus geworden ist. Ton Arz am Ende für Lotto Intermarché Zweiter geworden, also nicht mal ein Podestplatz. Und ja, da muss man dann einfach cleverer sein, weil auch bei den Fahrern von Movistar, NSN und IF muss irgendwie die Frage kommen, warum sollte denn Wismar jetzt ein Interesse haben, die Situation zu entschärfen, denn sie haben keinen endschnellen Mann. Bei allem Respekt wird sich auch Jonas Vingegaard nicht gedacht haben. Der Sprint, das ist meiner. Von daher, ja, also da war ich wirklich überrascht und Movistar sah da so ein bisschen, gerade weil es jetzt zweimal passiert ist, dass sie so wahnsinnig viel investiert haben und natürlich ist das die beste Chance für die, diese Etappe zu gewinnen. Aber man riskiert eben auch, dass man solche Situationen im Finale nicht mehr kontrolliert bekommt. Genau das ist jetzt zweimal passiert. Einmal hat damals Jan Christen vorbereitet und Narváez hat abgeschlossen und jetzt ist es eben Alex Segard mit der späten Flyer-Attacke. Wie gesagt, hatten wir ganz harte Sørensen Andersen von der Tour de France 2020 Vibes gegeben. Und ja, richtig cool und wie gesagt, eine der Entdeckungen dieses Jahres. Wenn man wenig den Sport verfolgt, dann hat man ihn vielleicht nicht so auf den Schirm, weil die Ergebnisse nicht zwangsläufig immer geschrien haben, boah, was ein Fahrer, aber die Fahrweise macht einfach richtig, richtig Spaß und von daher würde ich sagen, können wir diese Etappe abschließen und wir machen mal eine kurze Pause, dann geht's noch um die verbleibenden 3 Etappen und die weiteren Rennen der Woche und dann können wir euch noch einen kleinen Teaser für morgen geben, da haben wir nämlich auch was ganz Spannendes für euch, also bleibt auf jeden Fall dran, bis gleich. Willkommen zurück zu Radiotour, eurem Radsport-Talk mit Lukas und Ben und wir blicken zurück auf die zweite Woche des Giro d'Italia. Etappe 10, 11 und 12 haben wir schon besprochen. Die letzte gewann eben Alex Segard durch eine späte Attacke und die 13. Etappe, die war wieder was für die Ausreißer. Das hat man schon früh gesehen, dass sich hier wohl auch wieder eine Gruppe absetzen würde. Wir hatten so ein bisschen gescherzt, das hat so ein bisschen was von Mailand Sanremo, lange kommt nichts, dann zwei Wellen. Und am Ende gucken wir mal, wer gewinnt. Die Gruppe diesmal auch recht schnell gestanden. Das hatten wir an den Tagen davor nicht wirklich so gesehen, dass wir da schnell klare Verhältnisse hatten. Diesmal 12 Fahrer vorne. Valgren, Jacobs, Donovan, Sevilla, Warbers, Leknesund, Pusatto, Stoiber, Maestri, Bjerg, Betjol. Lehmreise wollte noch nach vorne, hat es am Ende nicht geschafft. Dafür aber Huens für FDJ, genauso wie Kench, Hulgard für Uno X und auch wieder Ton Arz für Intermarché Lotto. 135 Kilometer vor dem Ziel sind dann alle zusammen vorne. Lehmreise hat es nicht geschafft und die Lücke geht richtig auf über 11 Minuten. Da war klar, hier wird jetzt auch kein GC-Team irgendwie versuchen, Krawall zu machen im Finale. Und es gibt auch am ersten der beiden Anstiege aus der Gruppe keine Attacken. Dann am zweiten längeren Anstieg macht FDJ die Gruppe klein, richtig starker Einsatz. Und dann war es Kench, der versucht hat, die anderen abzuschütteln. Valgren, Leknesund und Betjol noch bei ihm. Und dann geht 14,7 Kilometer vor dem Ziel Andreas Leknesund solo. Und dann ist aber Alberto Bettiol immer noch in Sichtweite, saugt sich immer weiter ran und 13,3 Kilometer vor dem Ziel. Vielleicht die beeindruckendste Attacke, die ich bisher gesehen habe bei diesem Giro. Und das in einem Rennen, wo Jonas Vingegaard dabei ist. Aber wie da Alberto Bettiol an Andreas Leknessund an diesem Anstieg vorbeigezogen ist. Ben, das war ultra beeindruckend und er ist auch am Ende der verdiente Etappensieger, oder?
Ja klar, also erstmal da so lange dabei geblieben zu sein, dann die Geduld zu haben, sich da dann Stück für Stück wieder ranzukämpfen und dann eben ja doch ein ganzes Stück am Ende sich alleine durchzubeißen bis ins Ziel, das ist auf jeden Fall ja den Lohn wert, die Etappe am Ende dann ja gewonnen zu haben.
Absolut. Andreas Leknessund fährt auch einen extrem starken Giro. Da können wir auch nochmal auf der nächsten Etappe drüber sprechen. Richtig bitter, dass es ihm nicht gelungen ist. Wird hier wieder nur Zweiter, sein zweiter Platz bei dieser Rundfahrt. Und Jasper Stuyven am Ende Dritter. Für Bettiol auch so ein bisschen Heimvorteil. Der kommt aus der Region, hat gesagt, er kannte die Straßen sehr gut und war dann dementsprechend auch ein emotionaler Sieg für ihn und das XDS Astana-Team, das hier auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist bei dieser Rundfahrt im Feld. Wie gesagt, passiert nichts. Am Ende eine Riesenlücke von 13 Minuten und Afonso Eulalio verteidigte hier nochmal seinen Platz an der Sonne, an der Spitze dieser Rundfahrt. Keine Attacken auf ihn an der Stelle. Und dann gab es die gestrige Etappe, 130 Kilometer Spektakel im Aostatal, erste Alpenetappe dieses Giro d'Italia und noch extra spicy, weil es direkt nach dem Start erstmal 12 Kilometer oder so bergauf ging. Also richtig Krawall von vornherein. Und Wismar entschied sich, wir fahren hier unser Rennen und alle anderen können prinzipiell erstmal machen, was sie wollen. Es gab Attacken, aber es gab auch den gelben Zug vorne im Feld. Am Ende hatten sich, ja, ich würde sagen, 35 Fahrer gelöst. Kein gefährlicher Fahrer für die Gesamtwertung dabei. Red Bull hatte Vlasov mit da vorne. Auch einige andere Fahrer hätten theoretisch einen Helfer vorne gehabt. Aber es war so ein bisschen klar, dass Wismar hier ein genaues Auge darauf hat, wer hier wegfährt. Denn auch Jonas Vingegaard hatte am Morgen gesagt, jo, die Etappe, die habe ich mir angekreuzt, die will ich heute gewinnen. Trotzdem natürlich gut, wenn es das ist, die Ausreißer versuchen und die sind vorne einfach immer weiter ausgedünnt, kann man sagen. Es war so ein richtiges Ausscheidungsrennen und der heimliche Held des Tages im Feld, Bent, Tim Rex. Diese Gesichtsakrobatik hat ihn doch jetzt schon legendär gemacht, oder?
Ja, definitiv. Also unfassbar, auch sehr relatable, finde ich, wenn man selber schon mal versucht hat, auch einen deutlich weniger anspruchsvollen Anstieg und deutlich weniger schnell hochzufahren. Ich glaube, so hat sich jeder, der öfter schon mal auf dem Fahrrad saß, irgendwann mal gefühlt. Und ja, unfassbare Leistung, wie er da schon den Tränen nahe auf dem Fahrrad noch weiterkämpft. Aber ich fand es tatsächlich insgesamt einfach auch von Wismar als Team eine sehr schöne und sehr sympathische Leistung, wie dann Viktor Kampenaerts mehrfach zu ihm nach vorne kam und ihm irgendwie gut zugeredet hat, dann irgendwo noch eine Flasche geholt hat und ihn gekühlt hat, dass er da vorne seine Schicht beenden kann. Und das fand ich insgesamt einfach eine sehr, sehr schöne Szene, wenn auch man schon sehr, sehr Mitleid mit ihm hatte, wie er sich da vorne abgequält hat.
Ich weiß nicht, ob du heute die ganze Etappe beim Giro gesehen hast im Vorprogramm des internationalen Signals. Da hat Anders Schmielke ihn an der Startlinie nochmal das Gesicht nachmachen lassen. Gibt's auch auf Social Media, auf jeden Fall mal reingucken. Das war sehr lustig und es wurde auch überall aufgegriffen. Er hat die Memes auch alle geteilt in auf seinem Instagram-Profil. Also da ist jemand berühmt geworden heute, gestern auf dieser Bergetappe. Mit erstens einer überragenden sportlichen Leistung, aber wirklich auch mit fantastischen Gesichtsentgleisungen, um es mal so zu sagen. Aber da hat Wismar auf jeden Fall einen starken Helfer wieder in ihren Reihen. Die Lücke geht maximal so auf 3,5 Minuten auf. Aber Wismar macht hier, wie gesagt, sehr, sehr klar, dass hier nichts geht. Und Giulio Ciccone schien sich auch irgendwann entschieden zu haben, okay, den Etappensieg kriege ich auch heute wieder nicht. Dann sammle ich zumindest mal ein paar Bergpunkte, auch wenn das eher auch aussichtslos ist. Sollte Jonas Vingegaard Rom erreichen, wird er wahrscheinlich auch dieses Bergtrikot gewinnen. Und ja, dann wird die Lücke zunehmend kleiner. Erst fährt Viktor Kampenaerts und dann eben die weiteren Berghelfer bei Wismar. Ungefähr 10 Kilometer von dem Ziel waren es noch so 1:13. Also es lief alles nach Plan. Vorne nehmen sich natürlich die großen Ausreißer ganz krass auseinander. Wout Poels attackiert da viel, der hat mir richtig gut gefallen. 38 oder 39 ist der ja mittlerweile und lebte hier für die Rockets nochmal den Traum vom Giro-Etappensieg, aber es wird sich zu viel belauert und hinten sehen wir das unter dem Tempodiktat von Wismar, die ersten fliegen gehen. Ben O'Connor 8,7 Kilometer vor dem Ziel schon weg, genauso wie Afonso Eulalio, Matisse Rondell und Derek G. Lass uns noch einmal Afonso Eulalio hochleben. 9 Tage war er jetzt im pinken Trikot, hat das wirklich überragend verteidigt und ist doch so in dieser doch recht nach Plan verlaufenden Grand Tour so ein kleiner Farbtupfer, der es doch ganz interessant gemacht hat.
Ja, definitiv. Der war, glaube ich, so ein bisschen der Überraschungshit, den keiner vorher so richtig auf dem Zettel hatte. Er wahrscheinlich auch gar nicht. Der hat echt einfach unfassbar Spaß gemacht zu sehen und zuzugucken. Auch gestern, als er da sicherlich sich innerlich gefühlt hat wie Tim Rex und gekämpft und gelitten hat, dann, wenn er die Kamera gesehen hat, immer nochmal ein Lächeln auf den Lippen. Also das ist einer, dem man das wirklich gönnt, dass er da so lange jetzt dieses Trikot tragen durfte und das kann ihm und seiner Karriere natürlich nur gut getan haben und das gönnt man ihm auch irgendwo.
Und er ist ja immer noch auf dem Weg, ein Top-10-Ergebnis vielleicht einzufahren. Und ich möchte erinnern, Bahrain hat, glaube ich, auch am ersten Tag schon Santiago Buitrago verloren, den eigentlich eingeplanten GC-Leader. Und wenn jetzt am Ende trotzdem ein wirklich gutes Ergebnis und 9 Tage in Pink raus fallen am Ende vom Laster, dann würde ich sagen, war das auch für Bahrain Victorious eine trotzdem sehr erfolgreiche Grand Tour. Und was mich auch furchtbar glücklich macht, sind die Interviews von Damiano Caruso, der wie so ein stolzer Papa die ganze Zeit einfach sich freut, dass sein Teamkollege Pink hat, der ihm auch gestern mehrfach nochmal zurückgekommen ist, Eulalio auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, komm, ich nehme dich nochmal ein paar Kilometer hier in meinen Windschatten. Das war wirklich richtig schön. Caruso wird ja, soweit ich das gerade auf dem Zettel habe, seine Karriere beenden. Und ja, da freut man sich, dass er zumindest nochmal als Teamplayer jetzt Teil von so einer coolen Reise sein durfte. Und wir gehen zurück ins Rennen. Wie gesagt, O'Connor und G. Da fühle ich mich ganz wohl mit den Predictions, die wir gegeben haben vor dem Giro. Das sind halt einfach Fahrer. Derek G., der hatte im Vorfeld jetzt nicht die krassesten Leistungen, hatte jetzt ein paar gute Tage, ein paar schlechtere Tage, wird wahrscheinlich trotzdem in den Top 10 landen. Ja, und Ben O'Connor hat auch immer so einen Tag einfach mal drin. Wer hingegen wieder gut aussah, ist Egan Bernal. Und auch richtig gut aussah Gregor Mühlberger, der mal einen Shoutout verdient hat für die Arbeit an der Seite von Felix Geil. Und wir hatten dann vorne eben noch Mühlberger, Geil, Bernal, Storer, Hindley, Pellizzari, Arensmann, Vingegaard, Piganzoli und Kuss, also 3 Wismar-Fahrer. Und kurz davor dann noch Enric Mas, Jan Hirt, Giulio Ciccone, einer Rubio und Wout Poels, die allerdings dann auch nach und nach eingesammelt werden. 6,1 Kilometer von dem Ziel dann Davide Piganzoli, der die Attacke vorbereitet und 4,7 Kilometer von dem Ziel, da setzt Vingegaard die wahrscheinlich deutlichste Attacke dieses Giro d'Italia bis jetzt. Dahinter dann Geil und der hat Davide Piganzoli am Hintern kleben, der auch wirklich unfassbar stark ist aktuell hier so Manndeckung erstmal gemacht hat. Felix Geil auch nicht den besten Tag gehabt und dann sehen wir vor allem den seltsamen Tag des Giulio Pellizzari, der gefühlt 5-mal abgehangen war. Dann gab es einen Schnitt nach vorne, Gegenschnitt nach hinten und wir haben Giulio Pellizzari ganz woanders im Rennen gesehen, nämlich immer weiter vorne. Hat sich erst an Arensmann und Hindley vor ihm rangesaugt, dann schüttet Hindley Arensmann ab. Pellizzari sieht so aus, als könnte er mit seinen Teamkollegen erst nicht mitgehen. Springt dann wieder nach vorne. Konntest du den Reihen rausmachen, wie sich Giulio Pellizzari geführt hat?
Überhaupt nicht. Also ob das jetzt nochmal irgendwelche Nachwehen der Magenverstimmungen waren oder ob er einfach über die Magenverstimmungen vergessen hat, wie man sich normal so einen Berg hochpaced. Auf jeden Fall sehr ulkiges Bild, zumal dann eben, ja, als er dann zu Jai Hindley aufgeschlossen hat, er sich erstmal vor ihn ja gespannt hat und irgendwie man dachte, ja gut, ganz klare Ansage, dass eben er jetzt hier der Schwächere der beiden ist in der Doppelspitze und er jetzt das Pacing macht. Und dann war es wieder dieses Ding. Es wird weggecuttet, es wird zurückgecuttet und plötzlich ist Jai Hindley wieder der vorne fährt und hilft. Dass man sich dachte, okay, scheinbar sind sie einfach nur jetzt hier auf einer schönen Ausfahrt auf einen sonnigen Samstag und wechseln sich hier munter ab. Also sehr, sehr bizarres Bild, aber unfassbar stark natürlich trotzdem.
Ja, ich war auch irgendwie begeistert vor allem. Also sehr irritiert auch. Ich glaube, er hatte auch mit Hitze zu kämpfen. Gibt so ein Video auf Social Media, wo auch ein Lottofahrer ihn dann mal abgekühlt hat mit Wasser und so. Also ja, das war natürlich wahrscheinlich noch ein Thema. Er hat auch sehr gelitten, hat er gesagt, aber trotzdem wahnsinnig unterhaltsam zu sehen, dass der ständig im Bild aufgetaucht ist und man nicht verstanden hat, wie das jetzt schon wieder passiert ist. Vorne Felix Gall schüttet dann Davide Piganzoli ab, der dann doch nicht ganz mit kann. Piganzoli wird dann eingesammelt vom Bora-Duo, 1,8 Kilometer vor dem Ziel. Und die kämpfen sich tatsächlich langsam, aber sicher an Felix Gall ran. Und es taucht so in meinem Kopf die kleine Frage auf, wenn sich Bora ein bisschen einiger gewesen wäre, hätte man vielleicht noch Felix Gall stellen können. Wie würdest du sagen, dass das jetzt wieder rumgespinne und zu viel Konjunktiv von mir, oder hast du dich dabei auch erwischt?
ja, ich muss sagen, ich fand das schon relativ eindeutig, dass das, egal wie sie es gemacht hätten, dass, glaube ich, beide nicht in der Form waren, dass sie da, dass da der eine dem anderen so viel mehr hätte helfen können, um sich nochmal ranzukämpfen. Aber es ist natürlich ein interessantes Spiel, gedanklich, weil wir ja mehrfach schon drüber gesprochen haben, müssten sie öfter mal klare Ansagen treffen. Klar, da ist der Gedanke natürlich naheliegend. Hätte man da vielleicht mal eine Ansage machen müssen? Ja, ich glaube aber letztendlich hätte es nicht den großen Unterschied gemacht.
Ja, Jonas Vingegaard gewinnt am Ende auch die dritte Bergankunft hier in Pila nach 133 Kilometern und übernimmt das pinke Trikot von Afonso Eulalio. Zweiter wurde Felix Gall, 49 Sekunden Rückstand, dann 9 Sekunden dahinter Jai Hindley. Piganzoli hat noch Pellizzari abgesprintet, dann Arensmann, Stora, Wout Poels, wirklich Hut ab für die Rockets, noch Achter geworden, Jan Hirt, Neunter, auch da Respekt. Egan Bernal, wie gesagt, scheint sich ein bisschen gefangen zu haben mit dem Podium, wo wir ihn beide hingeredet haben, wird er nichts zu tun haben, aber trotzdem schön zu sehen, dass es hier nicht ja immer weiter runtergeht, sondern dass er jetzt scheinbar doch stärker wird und vielleicht kämpft er sich ja in den Rankings noch ein bisschen nach oben. Eulalio verliert auch am Ende hier wieder nur in Anführungsstrichen 2,49, das ist wirklich respektabel, kommt noch vor O'Connor ins Ziel. Rondell hat 2,30 verloren, Givest 12. mit 2,24, am Ende auch Schadensbegrenzung betrieben in der Gesamtwertung. Also Vingegaard vorne vor Eulalio, der weiter Zweiter war vor der Etappe 2,26 der Abstand. Dann Gall sich wieder an Arensmann vorbeigeschoben, aber zwischen Felix Gall und Jai Hindley, also zwischen Platz 3 und 5 aktuell in der Gesamtwertung, da liegen nur etwas unter eine Minute. Pellizzari, der hat schon ein bisschen mehr Rückstand, aber zwischen Gall, Arensmann und Hindley wird es wahrscheinlich um die Plätze 2 bis 4 gehen. Ist das auch was, wo du jetzt mehr mitfieberst? Also ist der Blick jetzt, ist für dich den Giro vorne entschieden und du guckst jetzt auf die Plätze 2 bis 4 oder hoffst du irgendwie, dass noch was Unvorhergesehenes passiert?
Ja, ich glaube, in dem Moment, wo wir uns hier konkret festlegen, dass das vorne gelaufen ist, dann passiert wieder irgendwas ganz Unvorhergesehenes. Das Fahrrad bricht unter Jonas Vingegaard zusammen und dann ist Davide Piganzoli ausnahmsweise nicht direkt noch den Berg hinter ihm hochgefahren für das Ersatzrad, sondern dann gibt's nur ein deutlich größeres oder so. Irgendwas kann immer passieren, aber ja, ich glaube grundsätzlich, solange eben nichts Unvorhergesehenes passiert, hat Jonas Vingegaard das Ding jetzt doch einigermaßen sicher in der Tasche und es wird spannend, wer auf den Plätzen dahinter wo am Ende sich wiederfindet. Das kann ja auch ein durchaus spannendes Duell sein, wer da tagesformmäßig dann am Ende vielleicht etwas besser dasteht als die anderen.
Ja, und teamtaktisch, denn Jai Hindley hat ja Giulio Pellizzari noch in der Hinterhand. Jetzt könnte man sagen, auf dieser Etappe wäre ja durchaus möglich gewesen, etwas aggressiver zu fahren. Bist du so ein bisschen enttäuscht, dass sich hier noch kein Team mal einfach ein Herz gefasst hat, sei es in die Abfahrt zu pacen, um geil loszuwerden oder mal eine lange Attacke zu fahren oder irgendwas, sondern dass sie sich alle auf diese Bergbattles mit Jonas Vingegaard und erwartbarem Ausgang einlassen. Enttäuscht dich das? Überrascht dich das wenig? Wie stehst du dem so gegenüber?
Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass alle erstmal abwarten wollten, wie jetzt dieser Tag ausgeht, wie es dann aussieht, wenn Jonas Vingegaard dann endlich in Rosa ist. Einfach, dass man Wismar auch so ein bisschen ausklammern kann im Zweifel aus den Kalkulationen, weil ich kann mir durchaus vorstellen, so wie die da das Tempo gemacht haben, dass sobald da irgendwer angefangen hätte mit Spirenzchen und wir versuchen jetzt hier mal in die Abfahrt reinzupacen oder sonst was, dass Wismar da dann aber durchaus Mitsprachebedarf gehabt hätte und dass das eben keiner riskieren wollte, dass man jetzt erstmal abwartet und schaut, was ist, wenn Jonas Vingegaard so ein bisschen einen Puffer hat und sich darauf verlassen kann, dass er die Führung jetzt erstmal hält und dass man dann erstmal guckt, dass man jetzt um die hinteren Plätze sich so ein bisschen dann sorgt.
Was auch noch richtig spannend werden könnte, ist der Kampf ums Maglia Ciclamino, das Punktetrikot. Wir hatten ja da uns ausgemalt, Tobias Lund-Andresen gegen Jonathan Milan. Ach Quatsch, keiner von beiden. Es läuft jetzt hinaus auf den Sieger der ersten Sprints, auf Paul Magnier gegen Jonathan Narváez. Der hatte nämlich auf der 14. Etappe den Franzosen überholt und jetzt kam es zum epischen Sprint-Showdown auf der heutigen Etappe. Den konnte sich erstmal Paul Magnier sichern. Aber Narváez liegt jetzt in der Punktewertung nur 14 Punkte hinter Paul Magnier und die nächsten Tage, die werden richtig hügelig und bergig sogar. Und die Frage ist, ob Paul Magnier überhaupt die Chance bekommt, vor Rom nochmal Zwischensprintpunkte zu sichern. Also das könnte ein richtiger Nailbiter sein. Da könnt ihr auch mal definitiv früher in die Etappen reingucken, um zu sehen, was sich da so zuträgt. Heute hat sich auch einiges zugetragen, da müssen wir drüber reden. Sprintetappe nach Milano stand auf aller unserer Zettel. Es kam ganz anders und zweitens, wie man denkt. Eine Vierer-Ausreißergruppe vorne und auch da denkt man sich, ja, das wird ein Massensprint. Und dann überschlugen sich förmlich die Ereignisse. Erst 40 Kilometer von dem Ziel sieht man auf einmal Jonas Vingegaard am Auto der Rennleitung in Diskussion verstrickt. Wenig später die Meldung, ja, wir neutralisieren die letzte Runde für die Gesamtwertung. Die Zeiten werden also bei der vorletzten Zieldurchfahrt genommen. Es hatte sich ja jetzt wettertechnisch wenig getan. Es war blendendes Wetter für die Sprintankunft in Milan oder Mailand, wie auch immer ihr es gerne sagen möchtet. Ich sage Milan, weil der Gag heute auch in der Vorübertragung gemacht wurde, dass der Jonathan Milan, ihr könnt euch denken. Genau, also es wurde entschieden, das Rennen etwas zu entschärfen, obwohl ja die Strecke sich nicht maßgeblich verändert hat. Jetzt kann man da fragen, wie stehen wir dazu? Wirft das nicht ein wahnsinnig schlechtes Licht auf die RCS im Allgemeinen? Denn die Strecke wurde ja geplant, die Runden wurden gefahren und dann fehlt so irgendwie die Argumentationsgrundlage, so eine Entscheidung zu treffen. Oder bin ich da schief gewickelt?
Ja, ich würde tatsächlich so eine gewisse Nervosität unterstellen nach den Ereignissen der ersten Woche. Dass eben in der ersten Woche es mehrere mittel bis doch sehr vorhersehbare Zwischenfälle irgendwie gab mit dann ja aber deutlich schlechterem Wetter und dass es da ja durchaus dann Backlash gab und dass eben ein Veranstalter auf solches Backlash durchaus allergisch reagieren kann und man um alles irgendwie versucht, solche Reaktionen zu unterbinden, denen aus dem Weg zu gehen und dass dann eben, ja, wenn dann Rückfragen, Rückmeldungen kommen zu, das ist uns aber ein bisschen sketchy und können wir nicht das irgendwie entschärfen, dass man dann eben vielleicht einfach eher gewillt ist, da klein beizugeben und von seinem eigenen Plan irgendwie abzuweichen. Obwohl ich auch sagen muss, es schwächt natürlich die eigene Position und wie du ansprichst, es schwächt natürlich das Argument von, naja, aber die Strecken sind ja eigentlich von Profis geplant. Finde ich eine schwierige Situation.
Ich finde es auch schwierig. Natürlich hätten wir am Ende wieder einen Crash gehabt und dann gesagt, da hätte die Jury eingreifen müssen. Aber auf der anderen Seite, also ich bin da schon sehr verwundert, denn die Strecke wurde geplant, sie wurde so abgenommen, sie wurde freigegeben und dann irgendwann muss man dann da auch zu stehen. Wie gesagt, so macht man sich auch wahnsinnig unglaubwürdig ich find's schwierig. Der Organisator wurde auch ausgebuht bei der Siegerehrung, habe ich gehört. Jonas Vingegaard war happy darüber, ist klar. Er hat auch gesagt, hoffentlich gibt's hier wieder ein Zeitfahren und Mailand kriegt jetzt so schnell nicht wieder eine Straßenetappe. Ich bin gespannt. Lässt mich auf jeden Fall ein bisschen ratlos zurück. Gehen wir zurück ins Rennen, denn da hat uns auch einiges ratlos zurückgelassen. Denn die Ausreißer, die haben auch 10 Kilometer vor dem Ziel noch 50 Sekunden Vorsprung. Ein Motorrad in Reichweite, aber soll eigentlich bei einem frischen Feld nicht so den großen Unterschied machen. Macht es am Ende doch. Sudal Quickstep hat sich lange zurückgehalten in der Nachführarbeit, auch im Finale. Die werden sich wahrscheinlich ein bisschen ärgern. Lidl Trek hat viel gegeben. Max Weisheit war sehr wütend, hat gesagt, ja, durch die Motorräder wurde uns hier die Möglichkeit auf den Sieg geklaut, denn die Ausreißer, die retten ein paar Sekunden ins Ziel, sind sich sehr einig und am Ende sprintet Frederik Dwersnes von Uno X hier zum zweiten Grand Tour Etappensieg in der Geschichte von Uno X und zum ersten bei diesem Giro d'Italia. Dahinter gewinnt Paul Manier den Sprint vor Dylan Groenewegen und Tobias Lund Andresen. Ja, Bent, war es das Motorrad? Haben die Sprintteams sich verzockt? Wer hat Schuld?
Ja, jetzt verstehe ich schon, dass so ein Motorrad durchaus einen Vorteil bringen kann, gerade für so eine kleine Gruppe, die sich da relativ einig ist. Andererseits ist das Peloton ja so viel größer und die Sprintteams insgesamt so viel besser aufgestellt, dass ja, im Zweifel müssen ja auch die Sprintteams sind ja nicht auf den Mund gefallen und können miteinander reden. Und wenn man feststellt, gut, die haben hier vorne jetzt vielleicht den Vorteil durch das Motorrad, dann gibt es die Möglichkeit natürlich auch zur Jury zu gehen. Und andererseits, ja, wenn man dann eben ein Lidl sich völlig aufreiben lässt in der Hoffnung, ja, wird schon schief gehen, dann kann es halt am Ende auch mal schief gehen, ne? Wo ich dann, ja klar, ne, gerade Max Walscheid und Lidl verstehen kann, die sich ja reingehängt haben, dass die sich ärgern. Ich finde an anderer Stelle, andere Teams können sich dann da deutlich weniger ärgern und stelle mir natürlich trotzdem auch die Frage, hätte es nicht eine Möglichkeit gegeben, auch für Lidl Teams wie Sudal zur Kooperation zu bewegen und zu sagen, wir müssen jetzt hier, wenn wir das sprinten wollen, dann müssen wir die vorher einfangen. Ja, schwierig. Es war am Ende natürlich eine sehr, sehr knappe Kiste.
Also ich glaube, man kann nicht leugnen, dass der, dass die Motorräder da eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, in dem Podcast wissen wir auch, oder die Hörer unseres Podcasts wissen auch, dass wir das durchaus auf dem Zettel haben und auch schon häufiger besprochen haben. Ich glaube, bei so einem Stadtkurs ist das dann tatsächlich nochmal ein bisschen einflussreicher auch, weil es dann doch ein paar mehr Kurven gibt und durch die kann ein Feld dann eben nicht schneller fahren als die Spitze. Und wenn die dann noch ein bisschen Windschatten hat, dann hilft das natürlich. Ich glaube auch, da kann man drüber reden. Trotzdem war das jetzt nicht der einzige Grund. Ich denke, ein bisschen verzockt haben sie sich auch. Es ist ärgerlich. Ich, wie gesagt, tue mich schwer, da irgendwie eine Lösung für dieses Motorradthema zu haben. Ich glaube, es ist auch sehr schwierig, ein Rennen nur mit Drohnen zu filmen. Ich glaube, die Bilder, die wir da am Ende bekommen, sind schon auch wichtig. Aber auch da muss irgendwie eine Lösung oder ein klareres Auge drauf geworfen werden. Vielleicht ist es das, um es mal anders zu formulieren, wie das gehandhabt wird. Ich denke, da wird es jetzt wieder große Diskussionen drüber geben. Es gibt ja jetzt auch einen Ruhetag, wo man sowas schön besprechen kann. Und von daher, ja, würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Glückwunsch auf jeden Fall an Uno X. Freut mich sehr, dass sie hier belohnt wurden. Wir regen uns ja immer auf, wenn kein Team in die Gruppe will. Und so eine Etappen sind dann doch vielleicht so ein bisschen einfach mal ein Antrieb. Denn ich glaube, realistisch haben hier 4 Sprinter eine Chance, die Etappe zu gewinnen. Und wir haben 22 Teams, glaube ich, oder 23 am Start. Eine kleine Diskrepanz herrscht da schon. Und vielleicht fühlen sich ja dann die einen oder anderen in Zukunft auch berufen, dann auf Flachetappen einfach mal was zu versuchen. Denn es geht immer was. Also, wir gehen nochmal kurz durch die Trikots. Jonas Vingegaard im Pink, 2,26 vor Eulalio und 2,50 vor Felix Gall. Im Chiclamino führt Paul Manier mit 145 Punkten, aber Jonathan Narváez, der sitzt ihm im Nacken, 131 Punkte und dann Jonathan Milan, Dritter mit 78 Punkten. Es wird wohl auf den Zweikampf hinauslaufen in der Bergwertung. Da liegt Jonas Vingegaard ebenfalls uneinholbar vorne, 161 Punkte vor Jardy van der Lee von IF und Giulio Ciccone von Lidl Trek. Und in der Nachwuchswertung, da führt Afonso Eulalio vor Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Mathis Rondell und Marke Beloki. Wie hat dir denn jetzt die zweite Woche so gefallen? Wir haben keinen Sprint gesehen am Ende, muss man einfach mal so sagen. Wir haben viel Ausreißer-Action gesehen. Ich glaube, nur das Zeitfahren und die Bergankunft wurden nicht von Ausreißern gewonnen. Der Rest ging an Ausreißer. Wir haben jetzt nur noch einen Sprint übrig. Wie hat es dir gefallen?
Ja, tatsächlich. Fast könnte man sagen, der Giro braucht mehr Sprints, ne? Nein, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber es war eine sehr, sehr unterhaltsame Woche. Also es war viel, viel Abwechslung dabei. Ich fand das Zeitfahren spannend, weil es eben ein ganz anderes war, als man es so aus den letzten Jahren von Grand Tours gewohnt ist. ich fand eben, ja, all die Action, die man in den Ausreißergruppen gesehen hat, auch wenn es die Ausreißergruppe am Ende nicht geschafft hat, so dieser Kampf dann mit Giulio Ciccone und wer da noch alles zwischendrin versucht hat, um das Bergtrikot mitzumischen, das hat alles unfassbar Spaß gemacht. Ja, auch eben die Sprintetappen waren unterhaltsamer, als man das vielleicht ursprünglich mal erwartet hätte. Und doch auch, dass das Wetter so schön war, sowohl hier beim Gucken als auch dort beim Fahren, sieht schon irgendwie schöner aus als so im strömenden Regen. Wenn man so das Alpenpanorama tatsächlich dann auch genießen kann.
Absolut. Es geht am Dienstag dann gleich richtig krachend weiter mit einer Bergankunft in der Schweiz. 113 Kilometer ist die Etappe nur lang. Nach einem einigermaßen flachen Start gibt es dann ein paar kleinere Anstiege und dann im Finale eben 11,6 Kilometer bei 8%. Und wir hatten es auch in der Vorschau schon angedeutet, es geht davor schon so leicht berghoch die ganze Zeit. Also der Berg am Ende wahrscheinlich sogar länger als hier ausgewiesen. Dann wartet noch eine klassische Ausreißer-Etappe mit 2 Kilometern auf Etappe 17, wobei es auch da im Finale Action in der Gesamtwertung geben könnte. Klassische Ausreißer-Etappe, die würde ich sagen, ist auf jeden Fall Etappe 18. Da hatte ich ja Nico Denz mal in den Raum geworfen als möglichen Mann für einen Etappensieg. Also würde ich hier gerne nochmal manifestieren, denn der deutsche Etappensieg, der fehlt uns noch. Dann nochmal eine heftige Bergetappe auf Etappe 19 mit vielen Anstiegen, dem Passo Giau unter anderem und dann einer Bergankunft 5 Kilometer, fast 10% im Schnitt steil. Und dann geht es schnellsten Schrittes auch Richtung Rom. Aber da wartet dann noch eine heftige Etappe, die 20. nämlich, die es auch nochmal ordentlich in sich hat, mit 2 Anstiegen hoch nach Piancavallo und dann eben der abschließende Sprint in Rom. Das erwartet euch also in der letzten Woche des Giro d'Italia. Euch erwartet jetzt nochmal eine kurze Pause. Dann fliegen wir durch die weiteren Themen der Woche und dann, wie gesagt, kriegt ihr noch einen Teaser auf morgen. Also bis gleich.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest. Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv. Widersprüchliche Aussagen. Ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft. Und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.
Und damit ein letztes Mal willkommen zurück zu Radio Tour, eurem Radsport-Talk hier bei meinem Sportpodcast, den überall, wo es Podcasts gibt. Kleine Anmerkung an der Stelle. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann lasst uns doch an dieser Stelle gleich mal eine Rezension oder eine Sternebewertung in der Podcast-App eurer Wahl da. Das hilft uns sehr und unterstützt natürlich die Arbeit, die wir hier jede Woche machen. Ein bisschen, es geht jetzt in den kleinen monologigen Teil über. Wir sprechen über die Etappen oder die weiteren Rennen, die wir in dieser Woche gesehen haben. Beginnen mit der Vuelta Burgos a Feminina und da werde ich den Monolog gleich kurz unterbrechen, denn die ersten beiden Etappen, die gewinnt Lorena Wiebes, die damit bei 126 Profisiegen steht. Bent, kannst du irgendwas Vergleichbares nennen, wie Lorena Wiebes und die Dominanz, die sie in den Sprints an den Tag legt? Also einerseits ist es natürlich ein bisschen langweilig, aber ich bin auch jedes Mal wirklich beeindruckt, auch wie viel Willen die scheinbar noch zu haben scheint.
Ja, ich glaube, das ist schon irgendwie so das, was dann anschiebt, sich das anzuschauen, weil sie schon echt einfach ja eine Erscheinung ist, ne, wenn man sie da sprinten sieht, was die für eine Power aufs Rad bringt. Ich find's auch einfach unfassbar krass, wie jemand so viel gewinnen kann. Klar ist das, wenn man sprinten kann, ist so der Sieg vielleicht mal ein bisschen häufiger möglich, aber nichtsdestotrotz unfassbar, was da eben im Laufe einer Karriere zusammenkommen kann an Siegen.
Ja, und die ist ja noch jung. Also die kann theoretisch ja durchaus noch in Richtung 200 oder so kommen, wenn sie möchte. Sie war vor ein paar Jahren die erste Fahrerin seit, ich habe es damals recherchiert, irgendwie Alexander Christoph 2014 oder so, die 20 Profisiege geknackt hat. Das hat jetzt Tadej Pogacar in einer Saison. Das hat jetzt Tadej Pogacar auch mal geschafft. Aber beeindruckend. Sie ist auch so viel mehr als nur eine Sprinterin. Sie ist auf der Bahn erfolgreich. Sie gewinnt Gravel-Rennen. Auch hier hat sie jetzt auf der dritten Etappe Etappe nochmal gezeigt, dass sie so viel mehr kann. Was auf dem Papier nämlich recht einfach aussah, wurde sehr selektiv eine richtige Punchy-Etappe, die ordentlich ausgesiebt hat. UAE hat es da zum Beispiel einmal komplett entschärft aus der Gesamtwertung an diesen kurzen Rampen. Am Ende gewinnt Misha Bredewold, die vorgefahren war zu Benito, die lange als Solistin unterwegs war. Sorgte ja also für den dritten Tagessieg für SD Works hintereinander und Lorena Wiebes wurde tatsächlich noch Dritte, während einige GC-Fahrerinnen hier rausgeflogen waren und hat da tatsächlich, glaube ich, eine eigene Zeit bekommen, weil sie der Verfolgergruppe so weit weggesprintet war und was noch vorne rangekommen war. Also das war absurd stark wieder und dann gab es heute den Showdown. Die letzte Etappe war die Bergankunft. Wir hatten zwei Ausreißerinnen vorne, Venturelli und Martin. Hinteren ran kamen dann noch Reinhardt und Rio aus dem Feld, aber das nützte alles nichts. Am Ende gab es die klassische Bergankunft, in die Lorena Wiebes auch gleich von unten nochmal reinpaste und ja, Misha Bredewold können wir schon mal vorwegnehmen, hier unfassbar starke Leistung auch an diesem Berg wieder. Auch so ein bisschen eine Fahrerin, die vom Körperbau jetzt nicht unbedingt eine Bergankunft mit 6 Kilometern A10% ja, ganz weit vorne beenden sollte, sollte man meinen. Sie hier mit einem richtig, richtig starken Auftritt hat sich als richtig zäh erwiesen, wird am Ende Fünfter auf dieser Etappe und beendet die Gesamtwertung ebenfalls als Fünfter. Also brutal starke Leistung von Misha Bredewold. Das Rennen bestimmt allerdings FDJ Suez mit Evita Music, die hier von Amber Krag ins ja, an die Spitze gefahren wurde und dann im Ausscheidungsfahren noch vorne war, zusammen mit Yara Kastelein von Phoenix Premier Tech und die geht dann auch 1,2 Kilometer vor dem Finale solo und gewinnt diese Etappe und damit auch die Rundfahrt. Also Yara Kastelein ist eine, die hier mal dafür sorgt, dass FDJ Suez nicht alles gewinnt. Richtig starke Leistung von ihr, aber auch Evita Music als zweite sehr stark, 16 Sekunden dahinter und dann Usor Ostolaza als dritte. War eine sehr coole Rundfahrt, kann ich euch empfehlen, euch mindestens mal die Highlights anzugucken, gerade von der Schlussetappe. Das war ein richtig räudiger Berg mit 14-15% zum Teil. Von daher kleiner Rewatch-Tipp. Dann Classic Dunkirk, ein Tagesrennen, was jetzt vor den 4 Tagen von den Kirchen stattfindet. Das gewann Artem Schmid von Ineos als Solist. Dahinter dann Pierre Goderat vor Jordi Meus. Und aus deutscher Sicht auch ein paar erfreuliche Ergebnisse. Tobias Müller von den Rockets 5. Kim Heiduk 7. und Marius Meyerhofer 8. Der hat allerdings dann einen Sturz erlitten auf der ersten oder zweiten Etappe, glaube ich, der 4 Tage von den Kirchen ist da rausgecrashed. Gute Besserung an dich, Marius. Dann ging es eben zu den 4 Tagen von den Kirchen, die größte Mogelpackung seit den 3 Tagen von Depanne. Dort gewann die erste Etappe Lawrence Pithy und hat gleich mal gezeigt, rund um Köln war kein Ausrutscher. Die zweite Etappe ging an die Ausreißer und dann ging es richtig spektakulär zu Werke. Auch da könnt ihr euch gerne die Highlights mal angucken. Kopfsteinpflaster, Risse im Feld, eine starke Spitzengruppe auf der dritten Etappe. Rasmus Ziller mit einer Attacke 900 Meter vor dem Ziel entwischt da ein und gewinnt die Etappe vor Lawrence Pithy. Die 4. Etappe ein richtig selektiver Rundkurs, auch mit Kopfsteinpflaster in den Anstiegen. Runde für Runde gab es da ein Ausscheidungsfahren und dann gewann Natnael Tesfasyon von Movistar an seinem Geburtstag. Richtig, richtig schöne Geschichte, auch eine richtig starke Leistung. Wurde am Ende, glaube ich, 2. in der Gesamtwertung, die Lawrence Pithy gewann, denn am letzten Tag gab es nur noch einen Sprint, den Jordi Meus gewann, also Red Bull Buransgol hier ordentlich eingesammelt. Dann gewann Matteo Moschetti noch Venendal, der musste den Giro ja ausgeben, hat sich aufgeben, hat aber scheinbar sich gut erholt und gewinnt hier dieses Eintagesrennen. Und dann gehen wir noch ein bisschen zu den Frauen. Da gewann Paula Blasi als Solistin Durango im Baskenland. Wenig überraschend, dass die Vuelta-Siegerin auch weiter gut in Form ist. Charlotte Kohl, die hat das Venendal der Frauen gewonnen, manifestiert, dass sie zementiert ihre Stellung als die zweitbeste Sprinterin aktuell in der im Frauenpeloton, holt hier ihren 3. Saisonsieg. Und heute gab es Antwerp-Port Epic wirklich ein episches Rennen auch. Auch da gerne mal reingucken bei den Frauen. Morgen sind die Männer an der Reihe. Und da gab es einen 3-fach-Sieg für SD Works, Femke Markus vor Marta Lach und Femke Cheritze. Und dann noch die Ronde di Lizar, eine U23-Rundfahrt. Die gewinnt am Ende Nils Driesen von Lotto, also aus dem Development-Team von denen. Die Bergankunft, die Königsetappe auf der 3. Etappe, die gewann Haubuck Jones von Bourg-en-Bras. Der hatte schon letztes Jahr eine Etappe gewonnen und wurde damals 4. im GC. Und heute nochmal ein kleines Spektakel haben wir da gesehen. Remy Domas gewinnt die Schlussetappe mit einem 80-Kilometer-Solo und rettet am Ende 5 Sekunden in ins Ziel. Also da ein richtiges Spektakel am Ende. Und das war so ein bisschen der Überblick über das Geschehen dieser Woche. Und damit seid ihr, denke ich, auf dem neuesten Stand. Es gab noch eine kleine Nachricht. Bent, ich glaube, die hatte ich dir auch geschickt, dass die Tour Down Under entschieden hat, jetzt die Frauenetappen auf den exakt gleichen Profilen an den exakt gleichen Tagen mit der exakt gleichen Etappenlänge wie die Männer durchzuführen. Finden wir das eine gute Entscheidung als Leute, die ja regelmäßig so ein bisschen diesen Vergleich von Frauen- und Männerradsport und so diskutieren? Wie stehen wir zu diesen Nachrichten?
Ja, ich habe mich ja dieses Jahr schon mal weit aus dem Fenster gelehnt, was Paris-Roubaix und Veränderungen angeht und da völlig ins Fettnäpfchen gegriffen. Grundsätzlich finde ich es immer spannend, wenn die Frauenrennen tatsächlich mal das Gleiche machen, wie eben auch das Männerrennen. Verstehe aber auch durchaus das Argument und was ja auch zum Beispiel die Cyclists Alliance gesagt hat, man muss dem Frauenradsport auch die Zeit und den Raum geben, zu wachsen und auch mit dem Rennkalender, den die Frauen fahren, ist natürlich die Frage, ist es denen fair gegenüber, wenn man sie tatsächlich dann auch die gleichen Strecken fahren lässt, die ja nun es doch dann ein ganzes Stück mehr in sich haben. Trotzdem bin ich erstmal sehr, sehr gespannt zu sehen, wie sie sich dann da schlagen und vor allem auch zu hören, wie die Frauen es dann selber finden, das so zu fahren.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da, wie sich das darstellt. Ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen, zwei Rennen an einem Tag. Hitze ist ein Thema bei den Rennen, wer dann da den frühen Vorzug bekommt und die vielleicht etwas kälteren Bedingungen und auch wie sich das auf die Zuschauerzahlen auswirkt vor Ort. Denn auch da spielt, glaube ich, Temperatur eine Rolle. An sich finde ich es erstmal cool. Ist eine gewisse Form der Wertschätzung zu sagen, ja, ihr könnt auch die gleichen Kilometer zurücklegen, ihr könnt die gleichen Profile fahren und ihr könnt auch vielleicht das gleiche Spektakel oder sogar mehr Spektakel bieten. An sich finde ich es erstmal positiv. Ist auf jeden Fall so ein bisschen eine Vorreiterstellung, die Tour Down Under jetzt hier als Rundfahrt mal so angeht. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich habe noch eine Frage gerade noch reinbekommen von Social Media, von Blue Sky. Gerne da auch immer. Ich poste da immer am Samstag oder Sonntag einen kleinen Aufruf, eure Fragen zu teilen. Seid da gerne aktiv. Es wurde gefordert, dass wir eine P-Gate-Auswertung noch machen. Ob es da eine Sonderfolge mit perfekten Tipps zur Ausscheidung auf dem Fahrrad gibt. Damit können wir jetzt, glaube ich, nicht herhalten. Gehen jetzt aber nochmal zu einem ernsteren Thema, über das wir auch diskutiert haben, nämlich das Concussion-Protokoll. Da gab es nämlich einen Vorschlag, den lese ich einfach mal vor, von Raider Publik oder habefertig.bluesky.social, weil ich nicht weiß, wie ich das richtig aussprechen soll sonst. Mea culpa an der Stelle. Wie wäre es, wenn die Ärzte eine Weiterfahrt verbieten dürften, das aber mit genauer Diagnostik validiert wird und wenn der Fahrer okay ist, darf am nächsten Tag weiterfahren, mit der Karenzzeit gewertet. Das würde vielleicht den Druck aus der Sache nehmen, plus Aufschlagsensoren im Helm. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Nico Denz hätte nicht weiterfahren dürfen. Ich glaube, zu den Sensoren hattest du dich ja schon als großer Fan geoutet. Allerdings sind wir da ja auch realistisch, solange wir nicht mal GPS-Tracker bekommen für die Sicherheit der Fahrer, ist das wahrscheinlich erst in 10 bis 15 Jahren ein wirklicher Diskussionspunkt. Wie findest du den anderen Vorschlag, dass quasi Fahrer rausgenommen werden können, wenn der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung besteht und dann zwar wahrscheinlich aus dem GC fallen, weil sie als Karenz zeitig gewertet werden, aber nicht aus dem Rennen?
Ja, ich glaube, die große Krux ist ja bei solchen Stürzen eben dieses, wer stehen bleibt, der wird zurückgelassen und dass deswegen viele einfach auf Teufel komm raus erstmal auf das Fahrrad hüpfen und gucken, ob es nicht doch irgendwie geht. Von daher finde ich es gar keine schlechte Idee. Die Frage ist halt, ob tatsächlich dann irgendjemand, der tatsächlich irgendwie aufs GC fährt zum Beispiel, das dann auch macht und wahrnimmt, ob er dann tatsächlich am nächsten Tag antritt oder nicht. Aber letztendlich ist natürlich die Sicherheit das A und O und das, was vorgehen sollte. Von daher finde ich es auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Idee, sowas zu machen und vor allem auch den Ärzten die Autorität zu geben, zu sagen, Moment mal, ne, du sagst zwar, dir ist nicht schwindelig, aber du siehst total schwummerig aus. Ruh dich mal lieber irgendwie eine Nacht aus und dann gucken wir mal weiter.
Da beißt sich halt die Katze aber auch in den Schwanz. Sind die Ärzte dann immer vor Ort? Also wird jeder auch gecheckt? das ist ja jetzt auch, es gibt ja dieses Concussion-Protokoll und ich würde sagen, das wird ja jetzt auch nicht zwangsläufig immer umgesetzt, weil nicht immer Ärzte in der Nähe sind. Es können Stürze vor dem Rennen, hinter dem Rennen passieren und ich glaube, solange es nicht eine Kombination aus diesen Sensoren im Helm gibt, das Signal muss aber auch erstmal irgendwo ausgewertet werden. Auch das ist eine Herausforderung. GPS-Trackern und der Möglichkeit, irgendwie Ärzte, vielleicht müssen die dann auch auf Mopeds fahren, aber eigentlich wollen wir ja nicht noch mehr Fahrzeuge im Rennen haben. Also das habe ich ja beim letzten Mal auch schon rausgearbeitet, dass ich weiß und viele Teams wissen auch, weiß auch aus meiner Zeit bei Picnic, dass wir da was für große Auswirkungen Gehirnerschütterungen haben können, wie lange Fahrer auch zum Teil und Fahrerinnen ausgefallen sind mit einer Gehirnerschütterung, teilweise monatelang nicht trainieren konnten und geschweige denn Rennen fahren konnten. Also ich will das jetzt auch gar nicht kleinreden, das Problem. Ich glaube, die Lösung ist nur einfach in einem sich bewegenden Sportszenario so wahnsinnig schwer umzusetzen. Ich mag den Gedanken, den Druck so ein bisschen rauszunehmen. Auf der anderen Seite ist dann immer noch die Frage, wer entscheidet, wann kontrolliert wird und wer kontrolliert und ist der, der kontrolliert, auch immer da. Ich weiß, dass auch die sportlichen Leiter geschult sind und eben auch aufgefordert sind, aber auch da kann man ja eine gewisse Befangenheit unterstellen und deshalb auf jeden Fall vielen Dank für den Vorschlag. Ich bin da gespannt, ob da vielleicht hier jetzt im Laufe unserer Podcast-Tätigkeit dann doch irgendwann mal ein fertiges Konzept rausspringt. Wir haben auf jeden Fall spannende Gedanken und ich weiß euren Input da auch sehr zu schätzen. Ich denke, damit haben wir die Radsportwoche doch wieder ganz gut besprochen. Der Giro d'Italia, der geht jetzt also nächste Woche zu Ende und damit startet dann auch der Giro d'Italia der Frauen am kommenden Wochenende. Also es wird nicht langweilig für Radsportfans und natürlich auch für Radsport-Podcaster. Am 30. geht's da los mit dem Giro d'Italia der Frauen. Die Startliste, die füllt sich so langsam. 9 Etappen stehen da auf dem Programm. Eine richtige Vorschau kriegt ihr dann wieder am nächsten Sonntag, wenn die ersten beiden Tage dann durch sind. Die sind nämlich flach, da wird jetzt hoffentlich auf Holz geklopft nicht so richtig was passieren. Also die erste Etappe ist eine komplette Flachetappe, 139 Kilometer lang, so wie heute. Aber wir wissen ja auch, das muss nicht heißen, es wird gesprintet und auch auf der zweiten Etappe gibt es nur eine Bergwertung der vierten Kategorie noch in der ersten Hälfte und sonst ist es auch da 156 Kilometer tellerflach und dann wartet eben noch eine Flachetappe und danach erst so richtig die Action, unter anderem mit einem Bergzeitfahren, aber da blicken wir dann nochmal genauer drauf und ihr solltet auch genauer auf eure Podcatcher blicken, denn wir haben, so Gott will und nichts dazwischen kommt, morgen einen wirklich tollen Interviewgast. Wir freuen uns sehr, dass Franzi Koch, die Queen of Paris-Roubaix, uns zugesagt hat. Bent und ich werden da morgen früh beide vorfreudig hinter unseren Mikrofonen sitzen und für euch hoffentlich eine tolle Folge aufnehmen. Hört also erst die, genießt den Giro-Ruhetag und dann könnt ihr im Laufe des morgigen Tages oder am Dienstag einfach ins Interview reinhören oder einfach im Laufe der Woche und dann hören wir uns nämlich am Sonntag wieder. Schreibt uns gerne auf den Social-Media-Plattformen eurer Wahl, gebt uns Input, Feedback, das freut uns sehr, kommt immer gut an. Es ist, man kriegt immer nur Feedback, wenn man wirklich was richtig verkackt hat, aber einfach mal so konstruktiv was zu hören, wie es euch gefällt, das freut uns natürlich auch sehr und ich bedanke mich auch in dieser Woche wieder für deine Fachkompetenz und die gute Laune, Ben, überlasse dir wie immer die letzten Worte.
Ja, vielen Dank. Es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir jetzt am Ende auch aufgelöst haben, warum wir am Anfang drüber geredet haben, ob ich jetzt in Flaschen pinkel oder nicht. Und freue mich drauf, was wir nächste Woche unterstellen können, wer was auf dem Fahrrad wie falsch macht und bin sehr, sehr gespannt auch auf das Interview morgen. Ich freue mich, wenn wir von euch hören und ihr könnt euch darauf freuen, von uns ganz viel zu hören.
Genau, so sieht's aus. Also bis nächste Woche oder bis morgen oder wie auch immer. Bis dahin auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.